Einen schönen guten Morgen euch allen. Ja, wir haben heute ein herrliches Wetter, da kann man Gott dankbar sein. Wir haben gerade gesungen in den Liedern, dass wir uns ausrichten wollen auf ihn. Und ich hoffe, das ist auch nicht nur so dahergesagt, sondern dass das wirklich auch das Leben betrifft nach diesem Gottesdienst. Darum geht es hier, dass wir wirklich uns nach seinem Wort verändern lassen. Und deswegen möchte ich einfach noch zu Beginn einmal kurz beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, Herr, dafür, dass wir frei dein Wort verkündigen und hören dürfen, Herr. Danke dir dafür, dass wir hier in Deutschland leben dürfen. Segne den Staat dafür, Herr. Hilf uns doch wirklich aber auch uns zu verändern, nicht nur Hörer, sondern auch Täter zu sein. Amen. Wir haben die letzte Predigt. Wir sind angekommen am Ende vom Epheser, Kapitel 6. Und heute ist die 14. Predigt. Wir gucken uns die Waffenrüstung an. Kinder, die Waffenrüstung, ihr wisst, wie ein Ritter aussieht, ne? Stark gepanzert und geschützt vor allen möglichen Gefahren. Und heute geht es in diesem Text um so eine Rüstung. Allerdings ist das eine ganz ernstzunehmende Botschaft heute, auch an alle, die älter sind. Hier geht es nicht um schöne, starke Bilder, sondern es geht wirklich um unser Leben, ganz persönlich. Ich lese einmal vor die Verse 10 bis 20 dann gehen wir einzeln ein auf die Verse. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ja, in den ersten vier Versen, da werden noch keine Rüstungsteile erwähnt, aber ganz grob wird da angesprochen von Paulus, dass wir stark sein sollen. Das bedeutet tatsächlich, dass wir schwach sein sollen im Körper und stark im Geist Gottes. Dass Gott letztendlich in uns stark wirken kann und durch uns. Es geht nicht um die Stärke an sich. Er zeigt uns, es geht um einen Krieg, um einen unsichtbaren Krieg, der jeden Tag stattfindet. Satan ist der Gegenspieler. Er versucht uns zu Fall zu bringen. Er versucht Menschen zu verführen und die ganzen Menschen möglichst alle mitnehmen in die Richtung, wo er hingeht, in seine ewige Strafe, in die Hölle. Darum geht es. Es geht nicht um geringe Dinge hier. Es geht um ganz wichtige Tatsachen hier. Es geht um die Errettung der Menschen und wie man kämpfen kann gegen diese Mächte, die er mit seinen Engeln, die mit ihm gegangen sind, gegen die Christen, gegen Christus kämpfen. Natürlich haben sie keine Chance gegen Christus, aber uns können sie sehr wohl verführen und zum Fall bringen. Und das wird uns klar gemacht. Und dafür brauchen wir all diese Dinge, die gleich genannt werden, der Waffenrüstung, alle. Und die müssen nicht nur alle da sein, sie müssen auch richtig sitzen, steht hier. Lasst uns mal anfangen mit Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Hier werden zwei Teile einer Waffenrüstung genannt. Ja? Ein Gürtel und ein Brustpanzer, ein großes Stück von der Rüstung eines Ritters. Aber es ist nicht irgendein Gürtel, den man einfach nur anziehen kann, sondern es ist, er wird beschrieben als, im Vers 14, der Gürtel der Wahrheit. Es geht um die Wahrheit. Die Wahrheit gürtet einen. Es ist interessant, dieser Begriff. Es ist ja abstrakt, der Gürtel, aber die Wahrheit ist etwas Realistisches. Etwas, worauf wir jetzt ein bisschen gucken können. Warum ist Wahrheit so wichtig? Nun denn, es ist ja so, dass es viele Wahrheiten gibt. Ist es nicht so, in jedem schlechter Tat ist etwas Gutes, in jeder Gute etwas Schlechtes? Nein, es ist nicht so. Die Bibel spricht hier über eine ganz eindeutige Wahrheit. Schwarz-Weiß. Jesus Christus sieht nicht Graustufen, er sieht schwarz-weiß. Entweder wir sind Kinder des Lichts, seine Kinder, oder wir sind Kinder des Teufels. Das hat uns im Epheserbrief Paulus geschrieben und ganz klar gelehrt. Und jetzt kommt es, wir sollen unterscheiden zwischen Finsternis und zwischen dem, was Gott gefällt, dem Guten, dem Licht. Lasst uns dafür mal Johannes aufschlagen. Wir werden heute tatsächlich Parallelverse viele aufschlagen, da der Text an sich nicht verrät, was genau es damit auf sich hat. Also, Johannes Kapitel 8, Vers 44. Ja, eine heftige Rede hier von Jesus. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel hat etwas erfunden, wird uns hier gesagt. Und das ist die Lüge. Die Lüge stiftet Verwirrung, auch bei uns Christen. Wenn wir einen Fakt hören und diesen nicht überprüfen und für wahrnehmen, können wir verwirrt werden. Wenn wir denken, ja, das ist doch Gottes Wille. Es kann sein aber, dass es eine Lüge ist und dafür benötigen wir Wahrheit. Viele Christen heutzutage bekehren sich, das ist eine gute und wertvolle und wichtige Sache, durch das Internet. Viele hören eine gute Predigt, eine Botschaft. Es reut ihnen in ihrem Herzen und sie bekehren sich zum lebendigen Gott und legen ihr Leben ab, was sie geführt haben, übergeben es Jesus. Aber dann kommen viele Fragen auf diese Menschen zu, wenn sie ohne Gemeinschaft sich bekehrt haben zu Christen. Zu welcher Gemeinde soll ich denn gehen? Wo ist denn jetzt die Wahrheit? Welcher Prediger sagt denn jetzt die Wahrheit, wenn sie sich widersprechen im Internet? Es sind so viele Probleme, die verursacht werden, dadurch, dass man nicht die Wahrheit eindeutig weiß als Mensch. Und man weiß gar nicht, wo soll ich denn jetzt glauben? Was ist denn jetzt der wahre Glaube? Und diese Frage stellt sich. Und deswegen, wir müssen sie als Christen kennen. Wir müssen genau wissen, woran wir glauben. Das ist ganz wichtig. Dieser Gurt der Wahrheit ist das, worum es hier geht. Und wir sehen, eine ganz große Entwirrung findet statt, wenn wir da diesen Bibelvers hören. Johannes Kapitel 14. Im sechsten Vers, es kommt noch gleich ein weiterer Vers im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Hier redet erneut Jesus und hier steht es auch, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel, in die Ewigkeit. Alle Wege führen in die Hölle. Nur ein einziger, und das ist der Weg durch Jesus Christus. Nur er ist derjenige, der uns retten kann, unsere Seele in Ewigkeit, uns abhalten kann, in Ewigkeit bestraft zu werden in der Hölle. Das ist nur Jesus. Diese Kraft hat nur er. Und diese Opfer hat er vollbracht am Kreuz. Er hat dafür gesorgt, dass das möglich ist. Und das ist ein Riesenstück Wahrheit. So viele Religionen sagen, dass sie den Weg haben. Jesus widerspricht dem und sagt, nein, nur ich. Nur ich, nur mein Name verspricht Rettung. Nur er kann den Menschen erretten. Das ist die knallharte Wahrheit der Bibel, die sehr intolerant ist. Die macht auch keine Ausnahme. Da ist die Bibel ganz klar, schwarz-weiß. Jesus ist der Weg. Und das ist ein Stück, ein Riesenstück von diesem Gürtel, dieses Verständnis. Verstehen, ich brauche Jesus. Und wenn ich ihn habe, ich bin bei Jesus, ich bleib bei ihm. Das ist das, was der Gürtel uns gibt. Das ist ein ganz wichtiges Stück. Lasst uns mal gucken. Jesus sagt hier symbolisch, ich bin die Wahrheit. Weil entweder ist Wahrheit das, was er tut, oder das, was er sagt. Das Ich bin die Wahrheit ist auch symbolisch gemeint. Er ist keine Lüge, anders als der Teufel. Und wir sehen im Johannes 17, Vers 17, im Kapitel 17, Vers 17, da sehen wir eine klare biblische Aussage über die Wahrheit, die letztendlich so ein bisschen uns zeigt, was es mit dieser Symbolik auf sich hat. Kapitel 17 im Johannesevangelium, Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also Jesus Christus ist Gott und er kam auf diese Welt, er wurde Fleisch und er war auch die Wahrheit. Und die Worte, die er gesprochen hat, sind die Worte der Wahrheit. Und alles, was er getan hat, war wahr. Er hat nicht einen einzigen Fehler gemacht, nicht einen einzigen falschen Gedanken gehabt. Keine Sünde. Er war die absolute Wahrheit. Und das bedeutet, die Bibel ist die Wahrheit, die wir haben. Umgürtet euch mit dem Wort Gottes. Sie ist unser TÜV. Wenn wir eine Info bekommen, müssen wir sie testen. Stimmt das? Stimmt das mit der Schrift? Ist das Jesus, der da gesprochen hat, oder ist es der Teufel? Es gibt die zwei Quellen an Informationen. Es ist hart, aber so ist es. Geistlich gesprochen ist es so. Ja, der Teufel benutzt viele Menschen. Bedeutet nicht, dass diese Menschen alle der Teufel sind. Nein, aber die Information, die Quelle, darum geht es, dass wir die herausfinden, ob sie der Wahrheit entspricht oder vielleicht uns in Abwege führen soll. Also ist eine ganz, ganz wichtige Kontrollmöglichkeit, die wir brauchen. Sie ist essentiell. Wer seine Bibel nicht liest, kann diesen Gürtel nicht anziehen. Er wird mit Hosen runter in den Krieg ziehen. Der Krieg findet statt. Egal, ob du bereit bist oder nicht, er wird stattfinden. Der Teufel wird dich angreifen, wenn du Christ bist oder wirst. Wenn du es nicht bist, dann bist du schon unter dem Teufel tatsächlich, sagt uns die Bibel, ganz klar im Epheserbrief. Unter seiner Herrschaft. Wir kommen jetzt zu dem größeren Rüstungsstück, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist das größte Teil, was ein Ritter schützen kann. Da können die Pfeile drauf einschlagen, sollten am besten nicht, aber da passiert nicht so viel, wenn die Rüstung gut ist. Und es ist nicht irgendeine Rüstung, es ist die Rüstung der Gerechtigkeit. Hier geht es also um gerecht sein, nicht unfair sein, nicht fies sein, sondern gerecht, gut sein. Und die Bibel stellt uns vor einem ganz großen Problem, vor ein ganz großes Problem. Lass uns dazu im Römer mal aufschlagen. Römer Kapitel 3, im Vers 10, da sehen wir eine Aussage, die uns ja zum Schaffen macht. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Kein einziger Mensch ist jemals gerecht gewesen und kein einziger Mensch wird es jemals sein, laut der Bibel. Das ist ja zeitlos geschrieben. Wir Menschen sind ungerecht und dennoch werden wir aufgefordert, einen Brustpanzer anzuziehen der Gerechtigkeit. Und es sind nicht unsere Taten immer, die ungerecht sind. Ungerechte Menschen machen viele gerechte Taten, aber es reicht eine ungerechte Tat, um uns als ungerechte Menschen vor Gott zu stellen. Denn er hat nicht einen einzigen Fehltritt sich geleistet. Er ist absolut heilig, zu 100% sündlos. Und so können wir auch sein, wie er. 100% gerecht, mit diesem Brustpanzer gekleidet. Wir müssen noch mal gucken, wie das geht. Und zwar, wir werden aufgefordert, hier im 2. Korinther, werden wir nicht aufgefordert, sondern werden wir informiert über eine ganz wichtige Tatsache. 2. Korinther, im 5. Kapitel, da sehen wir im Vers 21 etwas Wichtiges. Eine Aussage wieder, die das klar macht. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, und ich füge was hinzu, jetzt um den Vers zu erklären, denn er hat den, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, das heißt, er war sündlos, wie ich schon davor gesagt hatte, für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat die Sünde, deine Schuld, meine Bosheit auf sich genommen. Ja, er wurde sozusagen symbolisch zur Sünde. All diese Sünde traf ihn und dadurch konnte er das Opferlamm da sein. Der Zorn Gottes zerschlug Jesus am Kreuz. Und es gefiel Gott, sich zu rächen für die Sünde, für diese Fehler. Nicht an Jesus, dass er der Böse ist, sondern wegen der Sünde. Er wollte diese Sünde ausradieren. Und das ist geschehen, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Also, wir können diese Gerechtigkeit doch erlangen. Auch wenn die Bibel sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir können die Gerechtigkeit erlangen. Von uns aus, als Menschen, sind wir eben nicht gerecht. Aber durch Jesu Opfer können wir gerecht werden. Das meint hier der Text. Und das bedeutet, ja, das ist, dass wir ganz heilig sein können. Wir können absolut gerecht sein. So gerecht wie Jesus Christus ist, können wir vor Gottes Augen erscheinen. Obwohl wir es nicht sind vom Verhalten. Obwohl wir schlechte Gedanken haben, uns versündigen. Tag für Tag. Das ist die Wahrheit. Egal wie heilig du bist oder wie weit du oder ernst du es meinst mit deiner Heiligung. Wie schlecht du dich fühlst, nachdem du gesündigt hast. Wenn du zu Gott kommst und ernsthaft Buße tust, im Herzen es dich reut und du um Vergebung bittest, wird dir vergeben werden. Das ist etwas, was wichtig ist als Aussage, um zu sehen, ja, es liegt nicht an meinem Handeln allein. Natürlich muss sich das Handeln ändern, aber dennoch ist es so, dass wir gerecht gesprochen werden. Durch das Blut Jesu, nicht durch mich, nicht durch meine gute Tat, auch nicht durch meine tolle Buße, dass ich mich ausgepeitscht habe oder sowas. Gibt ja alle möglichen Gedanken an Menschen. Wenn sie besonders bußfertig sind, dann wird vergeben. Nein, es reicht die Reue und die aufrichtige Umkehr, von der Sünde weg, Abkehr. Wir sind letztendlich dadurch gerecht vor Gott. Und das ist etwas, was täglich geschehen muss. Ja, diesen Brustpanzer, den müssen wir jeden Tag anhaben. Wenn wir einen Tag das vergessen, da kann uns der Fall treffen. Der Mutter hier erwähnt, ich bin mir gerade unsicher, der erwähnt wird in diesem Text. Ja, die feurigen Pfeile, die kommen danach. Also wir müssen unbedingt zu unserem Schutz Buße tun, umkehren. Darum geht es hier. Es ist ein tolles, prachtvolles Stück, ein Rüstungsstück, was uns schützen soll. Das hat Gott, der Vater, uns nicht gegeben, damit wir ein schönes Bild haben und den Kindern etwas Aufmunterndes zeigen können, sondern er hat es uns gegeben, damit wir überleben in einem Krieg, der stattfindet. Ob wir es wahrnehmen oder nicht, das ist irrelevant. Er findet statt. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir uns schützen wollen und vielleicht auch unsere Familien irgendwie vorstehen wollen, müssen wir als Männer und auch als Frauen uns schützen. Und wir müssen uns kleiden mit diesen Rüstungsstücken. Und das Schöne ist, im Jakobus, im vierten Vers, im vierten Kapitel, im Vers 7, heute habt ihr eine Chance, da nicht alle Verse als Lesezeichen habe, auch aufzuschlagen. Jakobus Kapitel 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist kein Blabla, was hier gemacht wird, es ist die Wahrheit, die ewige Wahrheit, die Ordnung Gottes. Wenn du dich Gott unterwirfst, bedeutet nicht, wenn du immer noch leitest und entscheidest, ich mache das für den Beruf und ich will die Frau heiraten und das ist mein Plan, so werde ich reich oder unabhängig von meinen Eltern leben. Ich weiß nicht, wo du stehst im Leben. Aber wenn du diese Schritte Gott unterwirfst und ernsthaft bittest Gott, zeig mir doch, führe mich doch in deiner Wahrheit, dann wird der Teufel fliehen. Er hat Angst, nicht vor irgendwem, sondern vor dir, weil du geschützt bist. Geschützt bist durch Gottes Kraft. Das sagt uns der Bibelvers hier. Das ist wunderschön zu sehen. Es ist möglich. Das ist nicht etwas Theoretisches. Nein, wir werden aufgefordert, rüste dich. Zieh diesen Brustpanzer an. Meines Ernst. Vers 15 im Epheserbrief, Kapitel 6. Wir wollen gucken, was für Rüstungsstücke noch so essentiell wichtig sind, die die Epheser und auch wir in Coesfeld anhaben sollen. Jetzt kommt etwas, was spannend ist, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Okay, die Füße sollen irgendwas anhaben, gestiefelt sein, das heißt Schuhe, einer Ritterrüstung. Und das ist notwendig, wird hier gesagt. Also das wird ja nicht einfach so erwähnt. Nein, das ist wichtig. Du sollst bereit sein, irgendeine Bereitschaft zum Zeugnis haben. Für ein Evangelium des Friedens. Das Evangelium des Friedens. Und ja, wir sollen also bereit sein. Und Römer, Kapitel 10, das möchte ich einmal aufschlagen. Es ist ein sehr wichtiger Vers diesbezüglich. Lass uns das aufschlagen. Römer, Kapitel 10, die Verse 13 bis 15, die erläutern noch genauer, wie wichtig das ist. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist ein Zuspruch. Ruf Gott an, bete zu ihm und nicht rufen einfach nur irgendwie so, sondern um Hilfe. Bitte ihm um Hilfe. Nimm ihn wahr, nimm sein Angebot wahr. Dann wirst du gerettet. Ja, das steht in Vers 13. Und jetzt kommt es, das, was uns Christen, die wir wiedergeboren, trifft jetzt. Wie sollen sie aber denn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an dem glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Vers 15. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Es ist essentiell, dass wenn du Christ bist, dich nicht versteckst, dass du bereit bist, Zeugnis zu geben und dass du es gibst. Es geht nicht nur um eine Bereitschaft, sondern es geht darum, dass es, ja, dass es Liebe ist. Es ist lieblich, wenn die Füße das Evangelium verkündigen, wenn du deinen Mund aufmachst. Es geht nicht darum, dass du alleine errettet bist auf dieser Welt. Es geht darum, dass die Botschaft gehört wird. Das ist ein Auftrag Gottes an uns. Wir werden erinnert, diese Schuhe, das Schuhwerk, was uns hier symbolisch gezeigt wird als Rüstung, das ist wichtig. Das ist nicht, es steht hier nicht, wenn du die Gabe des Verkündigens hast, wenn du Missionar bist. Jeder von uns hat denselben Auftrag. Sei Missionar dort, wo du bist. Sei Verkündiger dort, wo du bist. Bezeuge. Und das ist ein ganz hartes Wort, was uns aufrütteln muss. Die Menschen kommen in die Hölle, weil ich zu feige war, ihnen die Wahrheit zu sagen. So hart ist es hier. Darum geht es gerade. Es geht nicht um die Wohlfühlbotschaft in diesen Bildern. Es geht darum, dass wir aufwachen. Es geht darum, dass wir Christen aufwachen, die wir schlafen. Und aus Bequemlichkeit heraus die Menschen einfach laufen lassen in die falsche Richtung. Dass wir sie nicht aufhalten. Und es trifft mich genauso, wie es euch trifft, ihr Lieben. Und Paulus redet hier ganz klar, nicht verblümt. Wir müssen das tagtäglich bereit dafür sein. Und diese Bereitschaft ist hart. Denn sie fordert einen sehr hohen Preis. Sie fordert den Preis oft der Freundschaft, der Beliebtheit, dass man dich meidet. Das sind die Konsequenzen, wenn man wirklich bereit ist, das Zeugnis zu geben. Und ich weiß nicht, wie viele von euch gemieden werden aktuell, weil sie die Botschaft, um die Menschen zu erretten, verkündigen. Oder oft sind wir ja dazu geneigt, es sehr, sehr diplomatisch zu machen und Jesus die Botschaft anzupassen dem Hörer, aber das dürfen wir nicht. Die Berechtigung wird uns nicht in der Bibel erteilt. Wir stehen nicht über die Bibel und über der Botschaft der Bibel. Und das ist wichtig, dass wir das so auch wahrnehmen. Und es ist wichtig, dass wir zu Gott beten. Ich bin feige, Herr. Du siehst doch, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie die Menschen reagieren, wenn ich ihnen sage, du musst umkehren, das ist schlecht für dich, was du machst. Wir haben heute Nacht auch wieder gehört, Schützenfest bei uns in der Nachbarschaft. Man macht seinen Mund nicht auf. Man sieht die Menschen, sie gehen gerne Bier trinken, sich betrinken. Teilweise sind sie dann verwirrt am Rumlaufen durchs Viertel und wissen nicht, wohin mit sich. Sie sind Verlorene, sie wissen nicht, wohin. Sie kommen nicht zu Gott, sie kommen in die Hölle. Und naja, mein Schlaf ist mir wichtig. Ne? Ich schlafe lieber weiter. Ihr seht also, die Botschaft trifft auch mich. Es ist falsch, wie wir uns verhalten als Christen. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, es ist schwer, das zu hören, aber es ist die Wahrheit. Und sie muss uns auch treffen, die Wahrheit. Es geht nicht nur, dass man sich gut fühlt dabei und, naja, ich bin ja errettet, mir geht's gut, ich habe alles geschafft im Leben. Nee, du hast es nicht geschafft. Du bist am Anfang, wenn du errettet bist. Du sollst dich noch viel weiter verändern. Du sollst gar nicht mehr du sein. Du sollst Jesus repräsentieren, sobald du deinen Mund aufmachst. Ja, also da sehen wir einfach ganz wichtige Wahrheiten hier. Bereitschaft des Evangeliums. Und da können wir beten, dass der Herr uns diese Bereitschaft schenkt, dass er uns verändert. Denn nur er kann uns verändern. Du wirst niemals mutig sein. Aus dir heraus kommt kein Mut, der geistliche Wahrheit verkündet. Das ist die Wahrheit, die wir hier sehen. Es sind geistliche Attribute, um die es hier geht. Nicht um die weltlichen Attribute, dass du mal gerecht bist, dass du mal bereit warst und irgendwo Zeugnis gegeben hast. Nein, es geht um deine Grundhaltung. Dass du einfach wirklich betest darum, dass der Herr dir Mut schenkt und dich verändert. Egal, wie du dich siehst als Mensch, Gott kann dich ändern. Er hat die Macht dafür und dazu. Und das will er auch. Und es ist so, wir tragen überall Schuhe. Ja, wenn wir Sport machen, haben wir vielleicht, oder Basketball spielen, tragen wir Nike Air, ja, um höher springen zu können. Wenn wir rennen, dann Rennschuhe. Selbst beim Strandstraf haben wir Badelatschen an, damit uns der Sand nicht verbrennt. Aber in den Krieg ziehen wir barfuß als Christen. Komplett barfuß. Und denken, wir gewinnen. Das geht so nicht. Ja, also da müssen wir uns ändern. Und das ist ein wirklicher Aufruf hier, den ich sehe, den Paulus auch tätigt gegenüber den Menschen, die in Ephesus gelebt haben, die vor derselben Schwierigkeit standen. Es ist echt schwer, diese Bereitschaft wirklich auszuleben. Das muss man sagen. Aber wir tragen Verantwortung für unsere Mitmenschen. Wenn wir sie lieben, müssen wir ihnen die Wahrheit sagen und nicht verschweigen. Vers 16. Jetzt sehen wir etwas, was Verwirrung stiften kann, ein bisschen. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem alle feurigen Pfeile des Bösen ausgelöscht werden. Ja, hier geht es um ein Schild. Den Schild des Glaubens. Aber das sollen wir vor allen Sachen anziehen. Natürlich, wenn wir es geistlich betrachten, ergibt es Sinn. Aber von der anderen Seite her, er hätte damit doch beginnen können. Nein, es hat damit zu tun, dass es betont wird hier, wie wichtig es ist, den Glauben, den Schild des Glaubens zu tragen. Wir sehen auch, der Teufel attackiert in den Versen davor, ich meine, Vers 13 war das, er attackiert listig, er hat Kunstgriffe, er hat es richtig drauf, wenn er attackiert. Und er schießt nicht irgendwelche Pfeile einfach, nein, die Pfeile haben Feuer. Er ist gefährlich. Er ist wie ein Löwe, ein brüllender Löwe, wissen wir. Und deswegen, wir benötigen den Schild als Menschen, nicht um die großen, tapferen Helden zu sein, die Christen, die alle abschlachten, nein, sondern um uns zu schützen. Es geht um deine Sicherheit. Es geht um die Fürsorge Gottes in diesem Bild für dich. Deswegen gibt er dir den Schild des Glaubens. Und er will, dass wir ja letztendlich uns darauf konzentrieren, wir haben Rüstung. Und den Schild des Glaubens, das ist ganz wichtig, dass wir etwas erkennen über den Glauben. Lasst uns dafür im 1. Johannes aufschlagen, im Kapitel 5, den Vers 4. Kapitel 5, Vers 4, 1. Johannesbrief. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir sehen, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an Jesus. Er hat die Welt überwunden. Wir sind Sieger. Wir haben eine Siegessicherheit. Wenn wir Christen sind, wenn wir erkaufte Kinder Gottes sind, dann sind wir Sieger. Wir gehören dazu. Jesus, der ältere Bruder, er hat gesiegt. Er ist der große Held der Zeit der Weltgeschichte. Und ja, wir sind auf der Seite des Siegers. Wir dürfen diesen Schild, diesen Schutz in Anspruch nehmen mit diesem Wissen, ich habe gewonnen, ich bin Sieger. Es geht nicht darum hier, jetzt muss ich noch mich beweisen und angreifen. Nein, ich darf mich schützen mit diesem Wissen, mit diesem Zuversicht. Ja, natürlich ist es auch eine Voraussetzung überhaupt für die ganze Waffenrüstung. Egal wie viele Teile ich anhabe, wenn ich nicht glaube, ist es komplett nutzlos. Also das ist essentiell, deswegen steht hier auch, vor allem aber ergreift diesen Schild des Glaubens. Weil man kann viel tun als Mensch. Wir können sehr gerecht leben, tatsächlich. Sehr gut leben, aus uns heraus. Wir können viel leisten als Menschen. Und selber auch verändern. Mit Willenskraft kann man viel schaffen. Aber nicht geistlich. Da schafft man gar nichts mit Willenskraft. Das ist wichtig zu sehen. Also den Schild des Glaubens anziehen. Jesus ist der Sieger. Und es geht darum, dass Gott uns versorgt mit diesen Rüstungsteilen. Es geht nicht darum, wie toll ich bin als Mensch. Nein, es geht darum, dass ich mich schütze, damit ich überhaupt stehen kann, bestehen kann. Und nicht irgendwie, sondern fest als Sieger, auf der Seite des Siegers, im richtigen Herr, im richtigen Lager, nicht bei dem Lager des Teufels Ende. Ja, und zum Glauben allgemein kann man sagen, der Glaube beruht nicht auf Beweisen. Also der christliche Glaube beruht nicht darauf, dass ich verstanden habe, dass Christus das und dies und das gemacht hat, sondern dass ich es glaube, auch wenn ich es nicht ganz kapiert habe, dass ich daran festhalte. Es ist eine Unsicherheit dabei und ich ergreife dieses Wissen und will es glauben. Das macht Glauben aus. Es ist ein Schritt ins Ungewisse. Ja, viele Menschen wollen das verstehen, aber erst durch Erfahrung wirst du Gott verstehen, nicht durch Wissen. Und der Glaube, der allgemeine Glaube, bringt in dem Fall gar nichts. Überhaupt nichts. Der Glaube, der hier gemeint wird, ist nicht ein allgemeiner Glaube. Es ist nicht der Glaube der Religionsfreiheit, wo alle irgendwo errettet werden. Das stimmt nicht. Der Glaube ist definiert in der Bibel, der hier benutzt wird. Es ist ein ganz konkreter Glaube. Wie wir gesehen haben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Es ist der Glaube an diesem Herrn Jesus Christus, der Mächtigste, der Größte. Und der älteste Bruder, den wir haben. Und das ist einfach wunderschön zu sehen, wie wir, wenn wir daran glauben, geschützt sind vor feurigen und listigen Pfeilen und Angriffen des Teufels. Und der Glaube wird, so sagt es uns die Bibel, bewiesen durch Werke. Ja, dass wir glauben, dass unser Zeugnis sind unsere Werke. Wenn unser Lebenswandel, und ich sage allen, ich bin Christ, aber ich lebe nicht als Christ, dann bist du kein Christ. Du kannst gebetet haben, tausende Male, Herr, ich bin auch dein Kind. Und dann machst du aber, was du willst. Du hast nichts mit Gott zu tun, dann bist du kein Christ. Du kannst dich Christ nennen, aber das macht dich nicht zum Christen. Die Werke bezeugen, dass du Christ bist. Die Buße, die tägliche, bezeugt, dass du Christ bist. Wenn du Abstand hast von Gott, begib dich nicht in die Sicherheit, ja, ich bin ja Christ, mir kann nichts passieren. Diese Sicherheit wird uns nicht zugesprochen in der Bibel. Allerdings auch nicht, dass wir das Heil verlieren können, wird uns zugesprochen in der Bibel. Das ist interessant. Wir werden auf eine Spannung gestellt in der Bibel. Ich möchte dazu gleich mal eingehen noch. Ein Beispiel und ein mutmachendes Beispiel, wie ich finde, weil wir haben als Menschen, auch wenn wir Christen sind, einen kleinen Glauben, sagt uns Jesus. Kleiner als ein Senfkorn. Oder hat jemand von euch schon Berg versetzt mit Glauben? Ich denke nicht. Also ist es sehr winzig, unser Glaube. Und bei den Jüngern war ja auch sehr winzig, der Glaube. Und es gab mal eine Begebenheit, da war Jesus Christus in einem Boot auf einem See und hat friedlich geschlafen, während der Wind getobt hat draußen. Die Jünger hatten panische Angst. Wellen waren da und sie wären fast alle gestorben, ertrunken. Und da ihr Meister, der Tolle, der schläft. Und so haben sie ihn geweckt und verzweifelt, Herr, hilf uns, wir können nicht mehr, Rudern bringt nichts, Segel bringt nichts, wir gehen unter, wir verlieren hier den Lebenskampf. Der Herr hat gesagt, sei still zum Wind und die Wellen legten sich, mit seiner Allmacht war das ein Kinderspiel in dem Sinne. Und die Jünger waren baff, oh, was für ein mächtiger Mensch, er befiehlt sogar die Gewalten, die Naturgewalten, er hat sie erschaffen, die Naturgewalten, natürlich befiehlt er sie. Und er sagt zu ihnen, oh ihr Kleingläubigen. Er sagt zu uns, oh ihr Kleingläubigen. Wir sind oft überrascht, wenn Gott endlich mal unser Gebet erhört. Und wir haben die Zusage in der Bibel, er erhört unser Gebet. Zu seiner Zeit, aber er hört es. Aber wir sind jedes Mal die Kleingläubigen, die sich selbst ertappen dürfen beim, oh, der Herr, den gibt's wirklich, ich habe mal ein Erlebnis gehabt mit ihm. Ja, obwohl ich tagtäglich mit ihm in einer Beziehung bin, kann ich mich davon überraschen lassen. Aber eine große Ermutigung sehe ich in dem Beispiel, denn dieselben Jünger, die einen kleinen Glauben hatten, waren bereit, danach ihr Leben niederzulegen, gekreuzigt zu werden und auf schlimmste Art und Weise hingerichtet zu werden für den Glauben, weil sie felsenfest davon überzeugt waren. Der Herr ist alles. Er ist der Erlöser. Er hat den Tod besiegt. Er hat für die Sünde bezahlt. Was kann mir noch geschehen? Ich gehe für ihn, wo immer auch hin. Der Geist hat sie geführt und das geht nur durch den Glauben. Sie hatten ein Riesenschild, ein Schild, der Glauben entfachen konnte. Und das ist das, was wir auch haben können. Die Jünger waren keine Supermenschen, nein. Oft waren sie weniger, viel weniger gebildet als die einfachen Kinder von uns. Der Wissensstand der Technik, der Wissen über die Natur, so viel mehr haben wir. Aber es hilft uns alles nicht, wenn wir nicht den Glauben haben. Und den haben wir oft nicht so wie die ersten Christen. Sie waren eine ganz andere Liga an Christen, muss man demütig sagen. Und wir sehen einfach in diesem Beispiel, Gottes Kraft ist grenzenlos. Da habe ich die Frage, glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott grenzenlos mächtig ist? Ich glaube es oft nicht. Ich sage, ich glaube es. Wissenstechnisch glaube ich es. Ich glaube, er kann alles. Aber dann in meinem Alltag beweise ich, dass ich es nicht glaube. Guck mal, was im Philippa steht. Im Philippa, im Kapitel 4, Vers 13, da steht etwas über die Macht Christi. Ich vermag alles, alles durch den, der mich stark macht, Christus. Hier gibt es eine ganz heftige Aussage, alles. Ich weiß nicht, was du dir vorstellen kannst, was für eine Verrücktheit, eine Idee, wie die Welt sich verändern kann. Er vermag alles. Natürlich muss es dem Willen Jesu entsprechen, dass was vermocht werden soll. Aber dennoch ist es so, dass hier gesagt hat, alles. Es gibt keine Grenze. Gottes Macht ist unbändig groß. Unbändig. Es hat gar keine Grenze. Wir können es nicht fassen. Wir können es nicht verstehen. Und das macht wen stark? Im Paulus, ihr Lieben, das ist Paulus' Aussage. Der so stark war, der viel größer war im Glauben als ich und ihr. Wahrscheinlich auch als alle zusammen von uns. Er war schwach. Und dadurch war er stark. Dadurch konnte Christus stark wirken und alles bewirken. Weil wir stark sein wollen, sind wir schwach. Das ist die Wahrheit. Weil wir stark als Menschen sein wollen. Lasst uns weitergehen. Vers 17. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das sind die zwei letzten Rüstungsstücke schon. Helm des Geistes, des Heils. Und das Schwert des Geistes. Zwei ganz wichtige Dinge. Warum wichtig? Wir werden sehen. Helm des Heils. Ich habe es gerade eben schon angedeutet. Heilsgewissheit. So ein theologischer Begriff. Den gibt es nicht in der Bibel. Der ist unbiblisch. Genau wie die Heilverlierbarkeit unbiblisch ist. Das sind beide Begriffe. Menschliche Strukturen, die um die Bibel herum aufgebaut wurden. Was wir hier sehen ist, es gibt einen Helm des Heils. Es gibt etwas, was ich mir anziehe, was mir irgendwie einen Schutz gibt, was mir Kraft gibt, mich schützt vor den Attacken des listigen Teufels, der unsichtbaren Macht, der Menschen, die vom Teufel vielleicht auch geleitet werden, die in Machtpositionen sitzen. Ja, also der Teufel ist nicht nur, dass er mich persönlich angreift, nein, er hat alle möglichen Strukturen, um uns Menschen zum Fall zu bringen. Und hier wird gesagt, dieser Helm des Heils, der ist wichtig, der schützt dich. Den ziehe an. Was bringt mir dieses Wissen, ich bin errettet? Es ist doch selbstverständlich nach ein paar Jahren. Ich habe mich bekehrt mit Freude im Herzen. Ich wusste, das Heil ist mein. Ich bin doch jetzt Christ, mir kann nichts mehr geschehen. Ich habe alles, ich habe einen Sechser im Lotto sozusagen. Gott hat alles getan dafür, dass ich errettet bin. Mir geht's doch jetzt gut. Was bringt mir dieses Wissen, was ich mir täglich anziehen soll? Es gibt etwas, was wichtig ist dabei. Und wenn man sich dann beschäftigt mit der Frage, was bewirkt das Heil, dann sieht man die Wichtigkeit dieses Rüstungsstück. Die Ewigkeit werde ich verbringen mit diesem Sieger, mit dieser unbändigen Macht. Und nicht nur irgendwie verbringen als ein Sklave, nein, ich bin sein Bruder. Ich bin mächtig erhöht. Ich kann mich freuen auf diese Zeit. Nicht, weil ich es verdient habe. Das ist sein Entschluss, seine Gnade, Gottes Gnade, dass ich so und dass ihr so, dass die Gemeinde so sehr erhöht wird. Ja, das kann mich erneut auch erfüllen mit Vorfreude auf den Herrn, so ein Gedanke. Aber der ist egoistisch ein bisschen. Ja, es geht nicht um mich bei meinem Heil alleine. Es geht darum zu sehen, was Jesus geleistet hat. Dass er nicht gefallen ist. Dass er sinnlos geblieben ist. Da, wo ich gefallen bin, so oft, da fällt er nicht. Da ist er nicht gefallen. Er ist standhaft geblieben. Er ist der Krieger, der niemals fällt. Er ist ein wahrhafter Krieger. Nicht wie wir, die uns schützen und verstecken müssen und schützen müssen, weil wir nicht bestehen im Krieg alleine. Nein, hätten wir ihn nicht als Sieger, wären wir gefundene Beute, gefundenes Fressen. Er hat die Erlösung für uns Christen zu 100% bewirkt. Wir können gar nichts, aber auch nichts durch eine gute Tat hinzufügen zu der Erlösung. Sie ist 100% durch ihn erbracht. Und ein Kind Gottes, da habe ich eine ganz große Zuversicht, kann nicht verloren gehen. Das ist keine Heilsgewissheit, weil nicht jeder ist automatisch Kind Gottes, der denkt, dass er Kind Gottes ist. Und nicht jeder, der gebetet hat, Herr, errette mich, ist Kind Gottes. Was ein Kind Gottes ausmacht, ist, dass es bis zum Ende bei Gott bleibt. Dann hast du eine Gewissheit. Bleibe bis zum Ende bei ihm. Erst dann kannst du gewiss sein, dass du errettet wirst und bist. Vielleicht warst du ein Falscher. Einer, der gerufen hat. Am Ende sehen wir viele Christen, die da stehen und sagen, Herr, Herr. Und er sagt, ich kenne euch nicht, weicht von mir. Ihr seid nicht meine Kinder, ihr gehört nicht zu mir. Ihr habt mich angebetet, in meinem Namen Wunder getan, aber ihr gehört nicht zu mir. Wir sehen, eine falsche Heilsgewissheit ist gefährlich. Aber auch die Angst brauchen wir nicht ständig haben. Kann ich jetzt mein Heil verlieren? Bin ich jetzt noch bei Christus? Beides ist falsch. Wir müssen ausgewogen bleiben. Und bei ihm, in seiner Nähe, die Sicherheit, diese Heilsgewissheit in seiner Nähe genießen. Und die haben wir nur in seiner Nähe. Das heißt, täglich benötige ich erneut Heilsgewissheit. Täglich bei Gott bleiben. Ringen. Ringe um dein Heil. Was hast du zu verlieren? Ringe um das Heil. Es ist richtig. Dann bleibst du dran am Ball. Ja? Und ziehst dir dieses wichtige, sehr wichtige Rüstungsstück an. Und es bringt nichts, religiös zu sein. Es bringt nichts. Wenn deine Mama und dein Papa tolle Christen sind, das bringt dich nicht weiter. Wenn dein Mann ein toller Christ ist, es bringt dich nicht weiter. Du musst eine persönliche Beziehung haben mit Jesus Christus, um eine Heilsgewissheit zu haben. Nicht ein theologisches Wissen. Ja, wenn ich das tue, das habe und dieser Theologe hat mir gesagt, ich bin errettet, bist du vielleicht nicht. Hast du Buße getan in deinem Herzen und bist bei ihm und bleibst bei ihm? Hat sich dein Leben geändert, ja? Sind Taten da, die bezeugen, dass du Kind Gottes bist? Wir sehen, der echte Glaube bleibt bestehen. Das, was der Herr angefangen hat, das gute Werk, wird er vollbringen. Wir können Zeiten haben, wo wir betrübt sind, wo wir weg sind von Christus, aber das wahre Kind kehrt zurück. Das ist das, was wir sehen in der Bibel. Und was wir auch sehen im Epheserbrief, wir sind versiegelt nicht bis zur nächsten Sünde, sondern bis zur Erlösung. Das steht im Epheserbrief, schwarz auf weiß, hat Paulus noch geschrieben in dem Brief, den wir gesehen haben. Und wir sehen, warum es so wichtig ist, dieses Wissen und diese Beziehung, diesen Festhalten bei Christus, dieses verzweifelte, ich halte mich fest bei ihm, damit ich wirklich bei ihm bin. Denn das ist Freude. Das ist wichtig, weil alles kann vergehen, woran ich festhalte. Wenn ich an Familie, ich habe eine tolle Familie, wenn ich daran festhalte und ich liebe sie, aber der Satan kann sie mir wegnehmen. Meine Frau kann sterben, meine Kinder können versterben. Ich hoffe nicht, aber es kann passieren. Wo bleibt da, was bleibt mir da noch, wenn das mein Halt im Leben war? Nichts. Ich falle. Ich entferne mich von Gott. Ich beschuldige ihn. Er ist schuld. Ja, wie schnell geht das bei uns Christen? Wie wichtig ist es, den wahren Halt bei Christus zu haben? Und es gibt Menschen, die das erleben müssen. Im Krieg. Wie schnell kann Krieg eskalieren? Wir sehen es. Die Unruhen. Ja, das, was uns Sicherheit gibt, kann weggenommen werden. Deswegen baut auf Christus auf. Immer. Das ist das, was der Heil, diese Rüstungsstück ausmacht. Wenn wir das wissen und auf Christus aufbauen, dann mag alles zerfallen, der Fels bleibt bestehen. Und da stell dir die Frage, hat Gott dieses Sagen über dich und dein Leben? Wenn nicht, bleib bei ihm, geh zu ihm. Das ist keine Schande, mal wegzulaufen. Die Schande ist, wenn du wegbleibst von ihm. Geistliches Schwert. Hier gibt es eine Waffe, die erwähnt wird. Jetzt haben wir so viele Schutzrüstungen, Rüstungsteile gesehen. Jetzt kommen wir zum letzten Stück, die Waffe. Ja, jetzt können wir endlich das Krieger spielen. Die Waffe ist nicht direkt das, was wir uns vorstellen. Es ist so, die geistliche Waffe, das Schwert, ist das Wort Gottes, wird hier gesagt. Der Gürtel hat auch gesagt, ich bin das Wort Gottes, ja, haben wir gesehen. Aber wir sehen hier, das Wort Gottes ist das Schwert auch. Es ist zweimal vorhanden, das Wort Gottes. Das zeigt die Wichtigkeit des Wort Gottes. Beim Gürtel ging es darum, dass wir die Wahrheit erkennen. Dass wir vielleicht auch ein Wissen haben, was in der Wahrheit gegründet ist. Und hier sehen wir, hier geht es jetzt um das Wort an sich, um die Bibel an sich. Und die ist ein Schwert. Und das ist ganz wichtig zu sehen, wie wir die Bibel lesen. Ich habe es schon mal erwähnt und ich denke, es ist nicht falsch, es zu wiederholen. Die Bibel lesen ohne eine Beziehung mit Gott kann dich zu ihm bringen. Der Heilige Geist kann dich ansprechen. Aber wenn du unbußfertig bist, nicht auf der Suche nach Jesus bist und einfach die Bibel so liest, um ihn vielleicht zu widerlegen, erwarte nicht, dass der Heilige Geist dir die Wahrheiten der Bibel offenbart. Du wirst vielleicht sehen, die Bibel macht überhaupt keinen Sinn als Resultat. Es macht gar keinen Sinn, warum im Alten Testament so eine Gewalt herrscht und im Neuen Testament eine ganz andere Konstellation uns präsentiert wird. Ja, also viele Fragen, die sich Menschen, die die Bibel als Wissensbuch behandeln, es sind viele Fragen, die da aufkommen. Und die werden nur entwirrt, wenn wir die Bibel auf gewisse Art lesen. Die Bibel ist nicht ein Buch wie jedes andere, die man liest von Anfang zu Ende und man weiß dann alles. Nein. Man weiß dann eher gar nichts und hat tausende Fragen. Das ist die Wahrheit. Die Bibel beantwortet die Fragen erst, wenn sie gelesen wird in einer Beziehung mit Gott. Durch den Heiligen Geist erfahren wir die Wahrheiten der Schrift. Erfahren wir die wirklich die Gedanken Gottes. Und es ist wichtig, dass wenn wir auch als Christen die Bibel lesen, dass wir um Vergebung beten, dass wir zuerst zu Gott heimkehren und wirklich ihm bitten, Herr, du siehst, ich war dir untreu. Du siehst, ich war voll im Alltag vielleicht. Ich habe gar keine Zeit gefunden. Vergib mir doch, Herr. Ich liebe dich. Ich möchte jetzt zu dir kommen. Dann wird Gott dir auf jeden Fall offenbaren. Die Bibel dreht sich auch nicht nur um dich. Nein, manchmal liest man die Bibel und geht leer aus, selbst wenn man dieses Gebet gebetet hat. Ich habe gar nichts heute für mich bekommen. Es geht ja nicht um dich. Wenn du die Bibel liest, geht es um Gott. Es geht darum, dass du Gott erkennst und dass du dich gespiegelt siehst. Oh, so sehe ich wirklich aus. Ich muss Buße tun, ich muss mich verändern lassen. Ja? Das ist die Haltung, mit der wir die Bibel lesen sollten. Das ist die aufrichtige Haltung. Und das ist oft so, dass wir Erwartungen haben. Jetzt gib mir her, jetzt bin ich dran. Aber vielleicht ist auch Gott dran. Es ist nicht immer du und ich dran. Das ist wichtig zu sehen. Und Voraussetzung ist letztendlich eine enge tägliche Beziehung mit Gott, damit wir ja reden miteinander. Das ist möglich. Lasst uns mal 1. Korinther aufschlagen und sehen im Kapitel 2, Vers 11. Wir kommen auch schon zum Ende langsam. Aber ich denke, die Zeit haben wir heute, wo Sommerfest ist. Kapitel 2, Vers 11. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen? Keiner kann in meinen Kopf gucken. Ihr wisst nicht, was ich denke, sagt dieser Vers aus. Ja? Und dann geht's weiter. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes kann in Gottes Kopf gucken. Ja? Er ist so, bildlich gesprochen. Er ist das Medium, was uns die Bibel erst offenbaren wird. Seine Gedanken sind verschlüsselt. Sie sind in Wörter verschlüsselt und sie offenbaren sich erst, wenn ich mit ihm kommuniziere, wenn ich mit ihm im Reine bin und dann sehe ich, oder auch im Unreinen und muss Buße tun. Also dann sehe ich, ja, die Bibel ist wahr. Gott redet durch sein Wort. Und dieses Buch zeigt uns den Willen Gottes, ganz konkret. Was soll ich tun, Herr, in meinem Leben? Was willst du, dass ich entscheide in diesem Bereich, in diesem Bereich, in diesem Bereich? Das ist alles wichtig und richtig. Aber es gibt auch noch etwas anderes, wofür die Bibel da ist. Das sehen wir in Hebräer, ein schöner, bekannter Vers auch. Im Hebräer, im Kapitel 4, Vers 12, da sehen wir etwas über die Bibel. Und über das Schwert letztendlich. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Der Leser wird geschnitten. Wir sind diejenigen, die quasi geschnitten werden von diesem Schwert. Es ist nicht eine große, mächtige Angriffswaffe. Unter anderem ist es das auch, um teilweise dem Teufel zu widerstehen. Aber wir sehen, in erster Linie ist es ein zweischneidiges Schwert, was den Leser trifft, was mich trifft, Johannes. Ich bin derjenige, der getroffen wird von diesem Schwert. Das ist interessant. Und es wird uns aufgefordert, wir werden aufgefordert, nimm dieses Schwert. Los geht's, schütze dich. Das bedeutet Heiligung. Ja, ich erkenne in der Bibel, oh, da muss ich mich verändern. Ich bin jähzornig. Das muss ich ablegen, Herr. Es fällt mir so schwer, hilf mir. Ja, also diese Geschichten, diese Erkenntnisse haben über sich selber. Darum geht es bei diesem zweischneidigen Schwert. Und da ist es wichtig zu verstehen und aufzuräumen mit diesem Gerücht, dass wir die großen Krieger sind als Christen. Sind wir nicht. Gott ist der große Krieger. Er ist der Held. Wir sollen einen Glauben haben, um uns zu schützen. Und übrigens, wir können andere schützen mit diesem Schild. Das ist ganz wichtig, auch als Gemeinde können wir einander schützen mit diesem Glauben. Der Kampf findet draußen statt, so wie drinnen. Das ist der letzte Gedanke für heute. In meiner Seele findet dieser Kampf statt, dass ich erkenne, ich bin falsch, das muss ich noch ablegen. Das ist schon in Ordnung, okay, da bin ich dankbar, endlich mal was vielleicht. Und das muss ich auch ablegen. Dieser Kampf ist täglich und der Krieg tobt. Aber er tobt auch draußen. Aber draußen tobt er nicht von unserer Seite aus, wo wir rausrennen und jetzt gegen die Welt, in die Politik uns einmischen, die Gesellschaft verändern und alles erobern, wir Christen, weil wir so stark sind. Nein, wir sollen Christen gewinnen. Wir sollen Seelen gewinnen. Das ist der Krieg, den wir zu führen haben. Und das ist wichtig zu realisieren, wenn Paulus diese Dinge hier sagt, dass wir sie als solche auch annehmen, jeden Tag. Und das ist schwer, das ist schwer. Ich habe diese Predigtreihe schon einmal gepredigt und ich fühle mich wie, als ob ich es das erste Mal lese. Egal, wie oft ich predigen werde, ich hoffe nicht nochmal für euch. Aber ich meine nur, jedes Mal, wenn du das Wort liest, wirst du erneut deine Schwächen entdecken und dich verändern lassen dürfen. Und es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, Christ sein zu dürfen. Ich hoffe, ihr seht das auch so und ihr seht diese vielen Lektionen, die im Epheserbrief durch Paulus, getrieben durch den Heiligen Geist, uns modernen Christen ja, geschrieben worden sind. Als Befehl, als etwas, was nicht frei ist, sondern etwas, was wir brauchen, wonach wir uns messen und verhalten sollen. Ein Verhaltenskodex, der wichtig ist. Möge der Herr uns alle segnen. Danke fürs Zuhören, für eure Geduld und ich hoffe, dass es wirklich geistliche Früchte in jedem von uns bewirkt. Amen.